Ja, vielen Dank für Ihren wirklich, ja, nicht nur lehrreichen, sondern auch ganz wichtigen Vortrag. Wir sollten jetzt in die Diskussion einsteigen und so langsam rein begeben. Ich möchte mal ganz kurz etwas dazu sagen. Ich halte diese Problemstellung, die Sie angesprochen haben, für, ja, fehlen mir so ein bisschen die Worte, weil die Worte dann ein bisschen trivial werden, wenn ich sage, es bedeutet oder so etwas, oder richtungsweisend. Aber für relevant für nicht nur die Beschreibung der Probleme der Gegenwartsgesellschaften oder der Gegenwartsgesellschaft, je nachdem, was für einen Gesellschaftsbegriff haben, sondern sie betreffen natürlich auch Probleme der Selbstverständigung, in welcher Situation wir uns befinden. Und ein Punkt, ich möchte nur zwei Punkte mal ansprechen. Es gibt ja ein Hintergrundproblem bei diesen ganzen Sachen. Das betrifft nicht nur das Recht, das betrifft alle großen Funktionssysteme, Wissenschaft, Wirtschaft, trifft auch das Religionssystem, das Kunstsystem, das Erziehungssystem. Wenn wir von der Annahme ausgehen, dass es zu den Eigentümlichkeiten oder zu der Eigentümlichkeit des modernen Gesellschaftssystems gehört, dass die Systeme in einen strukturellen Trift reingeraten. Also, denken Sie zum Beispiel daran, die schnelle Entwertung wissenschaftlichen Wissens. Ja. Das große Problem auch der wissenschaftlichen Ausbildung, ja, und der mit dahergehenden Erziehung besteht ja auch darin, dass wir in den Fächern nicht mehr so naiv auf einen Kanon zurückgreifen können. Ja. Wir operieren da eigentlich auch mit Notlösungen. Also Entwertung wissenschaftlichen Wissens. Denken Sie an also Inflation, Deflation von Wissen, und das in allen Funktionssystemen. Überproduktion von Gesetzen. Sie können nach den seit 45, 50 im westlichen Bereich Europa, auch Vereinigten Staaten auch, Wellen geht dann mal in den 60er Jahren ein bisschen von Gesetzesüberproduktion, ja, feststellen. Wobei sich natürlich dann das Rechtssystem schwer tut, ja, das jetzt also nun in die Rechtsprechung umzusetzen. Sie finden es natürlich auch im politischen System. Also wir leben in einer Situation bis in das Ende des letzten Jahrhunderts hinein, wo wir also so durch Ideologien dominiert waren, des 19. Jahrhunderts, Sozialismus, Liberalismus, Faschismus. Also da tritt auch so ein Trift ein. Ich will das jetzt nicht im Detail in den anderen Funktionssystemen beschreiben, aber ich denke dahinter, das Problem, den wir in der Rechtstheorie, in der Rechtssoziologie begegnen, hängt damit zusammen, und es hängt vermutlich mit dem grundsätzlichen Problem zusammen, dass die moderne Gesellschaft Und das, denke ich, kann man heute vielleicht auch als soziologische Aufklärung bezeichnen, keine Einheitsform ihrer Selbstbeschreibung gefunden hat. Also wenn wir so gucken, die Russen stellen dann die gesellschaftliche Kommunikation juristisch dar, die Ökonomen wirtschaftlich, die Wissenschaftler unter einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt, die Künstler unter einem künstlerischen, ästhetischen Gesichtspunkt. Aber es gibt da keine Einheitsformel mehr. Und nun kommt natürlich durch die moderne Technologie etwas in die Welt, dass die gesellschaftliche Kommunikation technikabhängig war sie ja schon eigentlich immer gewesen. Ja? Aber man konnte durch einfache Dichotomisierung, das irgendwie ein bisschen, ja, es gibt dann immer noch die Natur, ja die ist nicht technisch, so ein bisschen relativieren. Jetzt geht das nicht mehr. Ja? Und daraus haben wir eine, sagen wir mal, das bringt einen ganzen Zug von Problemen, die da über unseren Kopf ausgeschüttet worden sind. Ja. Also denke ich, das ist so ein Hintergrundproblem, was ich da erkenne. Und ich denke, es ist wichtig, also nicht, dass man gleich eine Problemlösung da hat, sondern dass man erstmal den Problembezug triftig genug beschreibt. Ja. Und Sie sehen es also auch politisches System, Wirtschaftssystem, diese ganzen Diskussionen, was wir heute erleben. Gerade Europäische Union, wir hatten ein Projekt, ich habe ja mehrere Artikel zu diesem Problem geschrieben, es gibt auch von deutschen Soziologen, auch von amerikanischen Soziologen, da eine lehrreiche Forschung. Wir hängen noch viel zu sehr an den nationalstaatlichen Konstruktionen der konstitutionellen Demokratie. Funktioniert europaweit nicht. Ja. Also solange man sich an diesem Modell orientiert, das wird man auf die Europäische Union nicht übertragen können. Auf der anderen Seite gibt es keine nationalen Volkswirtschaften mehr. Hm. Ja. Es gibt ganz neue wirtschaftliche Regionen. Und Ihr Kollege Felix Mausch hat in einem seiner letzten Zeitschriften hervorgehoben, dass die Rechtsprechung in den einzelnen europäischen Staaten weiter auseinanderdriftet wie in den Vereinigten Staaten. Da sei es auch schon, dass er würde es auch sehr weit auseinanderdriften. Gut, schlägt eine bestimmte Lösung vor, die an der müssen wir uns jetzt nicht, die müssen jetzt nicht diskutieren. Ich denke, so kommt man. Und das Problem ist natürlich, und das vielleicht darf man es nicht falsch verstehen, es kommt, glaube ich, darauf an, wo sind Beobachter und Interpreten positionieren. Das ist natürlich kein radikaler Konstruktivismus, der ist sicherlich auch nicht wahr, weil sie damit nicht die Realität konstruieren, sondern sie haben eine bestimmte Selektion. Eine bestimmte Selektion aus einem Universum vor. Also, dass wir alle eine Perspektive auf die Welt haben, heißt ja nicht, dass die Gegenstände perspektivisch sind. Der Tisch ist ja nicht perspektivisch, sondern wir haben eine subjektive Sichtweise, die wir vergleichen können und dergleichen mehr. Ja. Wo wir auch unterstellen, dass sie, wenn sie an meinem Platz sitzen würde, sie ihre Nahwelt genauso sehen würde wie ich. Ja, ich denke, das ist nur mal so jetzt rein zur Stimmungsbeschreibung, zur theoretischen Stimmungsbeschreibung, so ein bisschen das Hintergrundproblem. Ich habe noch einen Punkt, aber ich möchte dann doch erstmal die Kollegen alle hören. Herr König, Sie hatten eine Anmerkung.
Ja, ich wollte jetzt noch mal weitgehend an den Anfang zurückgehen. Sie hatten ja den Bogen zu Luhmann geschlagen, damit dass die Technologie gewissermaßen die, sagen wir mal, Handlungsverantwortlichkeit entindividualisieren würde und das gewissermaßen nicht mehr gesagt werden kann, eine Person entscheidet und eine Person ist der Täter, wie das in der Auffassung des Rechtes anscheinend immer noch verankert zu sein scheint. Jetzt hat Luhmann ja für die Gesellschaft insgesamt so etwas postuliert, aber ohne dafür die Technologie hinzuziehen zu müssen. Da fragte ich mich jetzt, wobei Luhmann ist sicherlich nur ein soziologischer Theoretiker, wenn auch ein, vielleicht aus subjektivem Interesse, einer, den ich als sehr wichtig bezeichnen möchte. Aber so eine Auffassung existierte, da wundert es mich eigentlich, dass nicht auch schon ein größerer Korpus von Texten existiert, der solche Möglichkeiten dann durchspielt und auf den man sich dann im Anschluss beziehen könnte, das dann nur für die Technologie wendet, wie Sie das sicherlich zu einem Teil gemacht haben.
Ja, also wenn ich Ihre Frage richtig deute, bezieht sich das relativ konkret darauf, wo die Neuerung ist, wenn ich von technologischer Aufklärung spreche, wenn Sie es zuspitzen. Natürlich greife ich auf die soziologische Aufklärung zurück und ich beute sie aus und ich beschäftige mich nur mit diesem kleinen, neuen, relativ jungen Phänomen der neuen Technologien, könnte man sagen, Bioinformationstechnologien in ihrer neuesten Entwicklung, die diese Grenzverluste eigentlich für Juristen auch Juristen können jetzt diese Grenzverluste nicht mehr leugnen, auch wenn sie vielleicht vorher schon beobachtbar waren, aber man konnte das vorher, Sie haben das ja auch angedeutet, konnte man sich noch immun dagegen halten. Das wird jetzt immer schwieriger, weil man auch mit konkreten Fragen natürlich konfrontiert wird, mit konkreten Entscheidungen, die zu treffen sind in diesen Bereichen. Und man auf einmal feststellt, man überfordert die Menschen mit den Entscheidungen, die am Ende rauskommen. Sicherlich ist der technologische Aspekt insofern stellt eine gewisse Neuerung dar. Nicht nur, dass die Juristen jetzt stärker gefordert sind, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Einschätzung. Das andere ist der mediale Aspekt, dass eben Kommunikation, ich glaube, das hat Luhmann doch etwas in den Hintergrund gehalten, immer, dass die Kommunikation tatsächlich durch die medialen Umwelten der Kommunikation, so würde Luhmann das ja nennen, in ihrer Qualität beeinflusst werden. Und das dürfte eigentlich, gut, das, man kann das so irgendwie mit strukturellen Kopplungen vielleicht zumindest ausdrücken, aber es ist zumindest beobachtbar, dass wir eine Vermischung von technischer und sinnhafter Kommunikation haben. Gerade im Computerbereich. Also nicht, da gibt es ja tatsächlich dann auch schon aus der Soziologie zahlreiche Arbeiten, die in diese Richtung gehen, Dirk Becker, Nächste Gesellschaft, also mit dem Computer. Es wird zumindest angenommen, dass ein qualitativer Sprung durch dieses neue Medium entstanden ist. Und ich glaube, diesen qualitativen Sprung, den hat Luhmann doch eher, natürlich auch aufgrund der Zeit, in der er seine entscheidenden Schritte gemacht hat, da war das mit dem Computer sicherlich auch noch nicht so deutlich erkennbar. Und das ist also diese Neuerung. Und jetzt muss man natürlich schauen, das macht vielleicht dann auch dieser mediale Aspekt, ist auch der Grund dafür, dass diese Einheitsberichte noch schwieriger sind und oder noch mehr, noch bedrohter erscheinen. Ich habe das dann irgendwie versucht zu umfahren, indem ich gesagt habe, ja, die Gerichte, die Juristen haben schon lange keinen Einfluss mehr auf das, was im Internet passiert. Man kommt ja schon gar nicht an die Täter ran. Also müssen wir andere Verantwortliche suchen. In der Anfangszeit konnte man noch tatsächlich Verantwortlichkeiten begründen, die haben irgendwelche Pflichten verletzt. Dann ging das auch nicht mehr, dann wollte man Auskunftserteilung, dann ist der Betrieb gefahrgeneigt in irgendeiner Form, dann begründet man eine Gefahrneigung. Also es ist keine Verantwortlichkeit mehr erkennbar. Und dann geht es darum zu sagen, ja, man muss jetzt ein Stück weit die Regulierung, die Normierung von sich, man muss sie delegieren. Delegation von Internet Governance war das Stichwort. Macht es der Gesetzgeber an die Gerichte, aber die Gerichte können schon auch nicht mehr zugreifen. Die müssen sich jetzt auf die Telekommunikationsanbieter stützen. Die müssen jetzt Rechtshilfe leisten. Und es setzt sich natürlich immer weiter fort in der These, dass man versucht, in der unüberschaubaren Zahl der Vielfalt der Entfaltungsräume, was dort im Internet alles passieren kann, neue soziale Netzwerke, neue Arten, das ist ja auch gar nicht vorhersehbar, dass man ein Stück weit versucht, nicht mehr konkrete Regulierungen durchzuziehen über die Gerichte, sondern Räume schafft, Entfaltungsräume, Prozeduralisierung ist ein älteres Stichwort, aber tatsächlich Institutionalisierung, Systemschutz, und dann wird es sich schon hoffentlich herstellen. Dann wird es sich hoffentlich herstellen, dass Recht auch innerhalb des Internets, das ist die schöne Hoffnung, dass Freiräume entstehen und dass jeder Mann seiner Freiheit, jedes Individuum seiner Freiheit, das ist der radikale Individualismus, den Luhmann übrigens auch mal in der Systemtheorie am Rande vielleicht auch etwas ironisch erwähnt hat, aber das ist tatsächlich so, dass man Menschen sehr viel mehr helfen kann und sehr viel mehr Freiräume gewähren kann, indem man kommunikative Freiräume schafft und nicht so sehr auf die Menschen, auf die individuellen Rechte schaut. Und das funktioniert schon seit längerem nicht mehr. Das ist natürlich eine Einsicht, die schon bei Luhmann zu finden ist, die sich aber jetzt natürlich umso deutlicher zeigt. Und ich sehe das jetzt, also die technologische Aufklärung, um das zu Ende zu führen, als eine Ergänzung, als ein Annex zur soziologischen Aufklärung. Ich habe das Rad nicht neu erfunden hier. Höchstens insoweit, als ich die Autoren der posthumanen Theorie heranziehe, stärker die Beobachtung der Grenzverluste etwas deutlicher machen und etwas nüchterner auch analysieren. Luhmann ist ja sehr ironisch auch immer in diesen Bereichen. Das stößt ja auch auf gewisse Widerstände, wenn man sich dann nur auf Luhmann stützen möchte. Also das ist eine gewisse Progression da erkennbar. Und natürlich würde ich mich auch nicht zu sehr mehr auf die Gerichte verlassen. Also dass die Gerichte, die Rechtsprechung auseinandertrifft, das wundert nicht natürlich innerhalb der Europäischen Union. Das hat ja mehrere Gründe. Hat aber auch, glaube ich, den Großfaktor bringt es mit sich, dass die Gerichte ohnehin in vielen gesellschaftlichen Bereichen gar nicht mehr diese Entscheidungsgewalt haben, die man sich zumindest mal vorgestellt hat. Also Recht findet auch außerhalb der Gerichte und außerhalb des Gesetzgebers statt.
Also ich denke, es gibt sicherlich in Bezug darauf das Problem, dass die Rechtsprechung eine Relevanz gewinnen wird.
Das ist die Frage.
Das ist das eine.
Ja, das ist die Frage. Das andere ist... Das ist eine Übergangszeit, würde ich sagen.
Ist es die Übergangszeit?
Die Schiedsgerichte kommen. Ja.
Auf der anderen Seite natürlich das von Ihnen angesprochene Problem, ja, dass Sie ja, Ihre eigene Normenrationalität ja, nicht mehr in der Zeit gewährleisten können. Andere Frage, was ist mit dem primären deutschen Recht? Wir hatten ja auch Ihren eigenen Kollegen da, der über nicht gerichtliche Schlichtung gesprochen hat. Die ist ja dann auch vom Gesetzgeber geschützt. Ja, also die sekundären, das legale Rechtssystem schützt das primäre in der Rechtsterminologie. Des 19., also das symbiotische Recht hat man Symbiotikus genannt. Da ist klar. Und man bewegt sich da immer in dem Problem, dass es also Gesellschaft ohne Recht nicht geben kann. Aber auf der anderen Seite ist, dass die Konstruktionen dann auch der Rechtssicherheit, ja, dass sie nicht mehr so gewährleistet werden können. Das ist nur das so als dazu, zu diesem Punkt. Ja. Also vielleicht, was mir eingefallen ist, es gibt zu diesem Problem oder eine Kommunikationstechnologie in der Gesellschaft von Luhmann ein Kapitel, wo er darauf eingeht. Ja, also was das als Verbreitungsmedien, als ein Verbreitungsmedium er unterscheidet ja Verbreitungsmedien, Kommunikationsmedien. Das hängt mit seinem Kommunikationsbegriff zusammen. Das brauchen wir jetzt nicht weiter zu vertiefen. Es gibt vielleicht aber noch ein Hintergrundproblem. Nämlich, dass Kommunikation natürlich nur funktionieren kann, wenn auch Zurechnungen vorgenommen werden. Und das trifft dann natürlich genau das Zentrum Ihres Problems. Mhm. Wie wird die Zurechnung vorgenommen? Also wenn ich Kommunikation kann nicht ohne Zurechnung funktionieren, also sonst könnten wir uns nicht verabreden, ja, könnten kein transdisziplinäres Gespräch abhalten, ja, könnten nicht in Urlaub fahren, ja, könnten unserem Beruf nicht nachgehen. oder könnten also nur nicht unser, wie soll man sagen, also nicht an der gesellschaftlichen Kommunikation in einer bestimmten Biografie oder in einer, also eine Summe von Episoden teilnehmen. Und da stellt sich natürlich ganz klar das Problem aus der Perspektive der des Handeln, auch der Selbstidentifikation, ja, ein Stück weit. Und inwieweit körperliche, das ist auch in der von Philosophen ja, Beispiel geht auf den alten Locke zurück. Ja, wie identifiziere ich mich denn überhaupt selbst? Identifiziere ich mich mit Körpermerkmalen oder selbst? Es gibt einige, Bernhard Williams hat das, hat meine Selbstidentifikation, der zeigt es immer auch eine Identifikation über Körpermerkmale. Ist das eigentlich sekundär und ich identifiziere mich über Erinnerungen? Also damit haben Sie ja natürlich dann auch dieses Problem, der selbst, wie ich mich selbst identifiziere, auch als Teilnehmer als ein Teilnehmer von Kommunikation. Und hier haben Sie natürlich dieses Problem auch, was Sie angesprochen haben, der Entgrenzung, da ist dieses Problem dann auch also in dieser Hybridisierung. Hybridisierung ist ja mittlerweile ein soziologischer, Kreolisierung auch, soziologischer Begriff, der aber nicht aufeinander
aber er hat ihn natürlich prominent
Jan Edwin Peterson, der hat dieses Konzept dann, also sagen wir mal, hoffähig gemacht und verbreitet. Ja. Das geht eigentlich so auf die soziologische Erforschung der Popkultur in Latein- und Südamerika zu reisen. Das karibische Fenster zur Welt nennt man das auch, zurück. Wir hatten darüber auch in, ist bei diesem Kongress darüber Multiple Modernities gesprochen.
Ja, ist richtig. Ich hatte mich bei Latour ja schon auf die Hybridität bezogen. Da war im Hinterkopf, dass wir sind nie modern gewesen, diese doch deutliche Feststellung, dass gerade diese modernen Unterscheidung, der Versuch, klare Grenzen immer wieder zu gewinnen, dass der gerade praktisch sein Gegenteil erreicht, das Gegenteil von dem, was er bezweckt. Und das war einfach der Aufhänger, warum ich mich auf Latour bezogen habe mit dem Hybridbegriff, weil es eben diese Beschreibung im Recht deutlich nachvollzieht.
Ich wollte das mal ergänzen zu diesem Punkt. Begriffsgeschichtlich. Es ist auf einen Köln jetzt nicht eine große Periode der letzten. Wann kommt das auf? Es kommt Anfang der 90er Jahre. Kommt das auf? Ja, sind sonst noch Fragen? Also Beiträge auch hier zu den Problemen?
Ich würde gerne meine Frage von vorhin noch ein Stück weiter zu Ihrer Wurzel hin verfolgen. Durch die Lektüre von Luhmann stehe ich ein wenig unter dem Verdacht, dass die moderne Technologie weniger Sachen tatsächlich ändert an der Gesellschaft, als vielmehr Sachen deutlich macht, die Luhmann eigentlich auch schon erkennen konnte. Denn viele Muster, die ich in der digitalen Kommunikation sehe, entsprechen dem, was Luhmann in abstracto postuliert hat, dann doch in meinen Augen wenigstens recht genau. Insofern könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es durch die Spiegelung des Digitalen, das ja letztendlich auch, wenn das im Technischen ein Gegenbegriff ist, eigentlich ein Analogon der tatsächlichen Verhältnisse sein mag, vielleicht eher einfacher geworden ist, die Gesellschaft zu verstehen, wenn man so einen bestimmten, vielleicht etwas stärker abstrahierten Blick darauf nimmt. Ich kann natürlich schwer nachvollziehen, ob das aus der Perspektive anderer Leute ebenfalls so erscheinen mag, aber eigentlich, ich habe so ziemlich den Eindruck, als würde es jetzt viel leichter fallen, abstrakte Modelle auf die Realität anzuwenden, gerade weil dadurch, dass so viele andere Systeme zwischen die Kommunikation dazwischen geschaltet sind und sie sekundär beeinflussen, sogar in der persönlichen Kommunikation, ich meine hier, wir haben eine Kamera im Raum, gewissermaßen ein Druck entsteht auf die, sagen wir mal, Quintessenz der Kommunikation und ihrer Mechanismen zurückzugehen, die dadurch eben auch leichter zutage tritt.
Also ich hoffe, ich habe es einigermaßen verstanden. Also ich sehe schon die Möglichkeit natürlich auch, dass Luhmann kann diese Verhältnisse auch der medialen oder intermediären Beeinflussung von Kommunikation, kann er, glaube ich, in seine Theoriesprache problemlos einbinden und beschreiben. Aber nichtsdestotrotz bleiben diese Medien außerhalb der Kommunikation in ihrem Einfluss, in ihrem qualitativen Einfluss. Er sagt natürlich, kausale Einflüsse bestehen, aber der Gehalt der Kommunikation, der verändert sich nicht durch das Medium. Das ist, glaube ich, die Grundhaltung. Und da weiß ich nicht, ob man daran festhalten kann tatsächlich, ob das wirklich so ist. Ob man müsste schauen, ich meine, es gibt ja, Thomas Festing hat mehrere Bände, drüben im Fachbereich Jura, hat mehrere Bände zu den verschiedenen Medien des Rechts geschrieben und hat sich verstärkt mit der Vermischung von sinnhafter Kommunikation und technischer Kommunikation seit der Computerisierung auseinandergesetzt. Der letzte Band ist Computernetzwerke. Und es geht eben gerade um diese Frage, ob man überhaupt noch mit einer reinen autopolitischen Aussonderung dass man allein Kommunikation zur einzigen Operation macht von Gesellschaft, ob man damit die Beschreibung wirklich noch günstig gestalten kann oder ob man nicht vieles zu viel ausblendet letztendlich, was da tatsächlich sich verändert hat. Ich glaube, es ist eine Beschreibungsfrage. Also gibt es eine Theorie, mit der man näher an die Problematik herankommt? Ja, das ist was mich
bewegt. Ich denke, das ist ein Problem. Aber nur auf einen Punkt mal hinzuweisen, weil ich den auch nicht immer angemessen dargestellt sehe. Ich will jetzt mal nicht auf die Werkgeschichte Luhmanns eingehen. Da würden wir so abdriften.
Das würde mir aber sehr helfen vielleicht.
Er hat ja vorher von Handlungssystemen gesprochen. Seit den sozialen Systemen,
84
Grundriss einer allgemeinen Theorie. Es gab damals 85 eine Tagung, an der ich teilgenommen habe, in Augsburg von der Theorie-Sektion der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, wo auch diese Probleme unter anderem angesprochen worden sind. Deshalb ist die Tagung erwägenswert. Ich denke, das Problem bei ihm ist folgendes. Man sollte sich klar machen, warum sagt er, ich ordne die Kommunikation vor? Wie ist das begründet? Das muss man sich klar machen. Der zweite Punkt ist der, und das ist simpel, der sagt, Handlungen können als individuelle Ereignisse
nicht beobachtet werden. Ja.
Die können nicht beobachtet werden, die können auch nicht koordiniert werden. Sondern was passiert eigentlich? Wir beide gehen die Tür heraus und ich sage, gehen Sie doch bitte vor. Da koordinieren wir ja keine Handlungen, sondern wir sequenzialisieren sie in eine Zeitsequenz. Ich lasse sie vorgehen. Aus welchen Motiven, Gründen, spielt erstmal gar keine Rolle oder ist in der Situation kein Problem. Das ist eigentlich, weil es eben um die Sequenzialisierung geht und immer um die Anschlussrationalität. Der andere Punkt ist der, alle sozialen Systeme sind natürlich Handlungssysteme. Die Kommunikation, wörtlich, die Kommunikation signalisiert oder flaggt, sagt er, das Handlungssystem. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich sage, ich stelle analytisch um, sicherlich meint er das dann auch substanziell, soziale Systeme stehen aus Kommunikation, heißt das nicht, dass es keine Handlungen gibt. Mhm. sondern das wird ja wieder eingeführt durch die Zuschreibung. Mhm. Ja, die Kommunikation ist ja auch eine Handlung. Also so ist das etwa vereinfacht gesagt begründet. Der von Ihnen angesprochene Punkt betrifft aus meiner Sicht, wie ich es verfolgt habe in den letzten Jahren, zwei Punkte. Der erste ist, ich habe jetzt in den letzten vier Semestern, so in meiner Version der allgemeinen Theorie, der Systemtheorie, eine weitere Dimension eingeführt, nämlich das ist so ein Ergebnis mit der Diskussion mit dem Werner Grabe jetzt in Münster, nämlich die symbiotischen Mechanismen, über die die Systemgrenze verläuft. Also jedes soziale System ist in ihrer Systemumweltbeziehung auch immer symbiotisch bestimmt. Ich kann sie fühlen, ich kann sie sehen, ich kann sie vielleicht auch aufessen, ja, ich kann ihnen Gewalt antun, was auch immer. Mhm. Ja. Also hier, dabei erreichen wir aber nicht unsere Bewusstseine. Ja. Ja, wir können, insofern sind wir auch Monaden, wir können unsere Bewusstseine nicht erreichen. Ja. Auch in der Intimität erreichen wir nicht das Bewusstsein des anderen. Ja. Aber diese Grenze ist immer symbiotisch bestimmt. Man könnte das primäre Systeme nennen und wird abstrahiert in sekundäre Systeme, zum Beispiel durch Verhaltensgeneralisierung, Normierung von Erwartungen, formale Organisation mit institutionellen Kernen. Ich denke, da haben Sie zum Beispiel einen Anschluss auf dieses Problem. Ja. Bei den Verbreitungsmedien, der Becker hat darauf aufmerksam gemacht, gibt es einen interessanten Punkt. Nämlich, dass man kann sich immer eins fragen. Warum gibt es denn überhaupt so etwas wie soziale Systeme? Das sind ja ganz künstliche Gebilde. Warum sind die nicht in der Evolution schon gleich im Start alle untergegangen? Ja,
beim Recht weiß man es nicht.
Zu verunstalten. Ja. Mit allen möglichen Dingen. Ja. Ja. Und da gibt es eine Antwort, der Becker hat das ausgearbeitet, durch Überschuss. Sie sind an der Produktion von Überschuss nicht gescheitert. Ja, das heißt, die Überschussproduktion kann ja selbstdestruktiv werden, ja, aber sie eröffnet immer auch Horizonte, Möglichkeiten. Also die Sprache spricht nicht zusammen, dadurch, dass gelogen wird oder die Unwahrheit gesagt wird. Ja. Also das ist so diese eine Dimension, denke ich, die man da irgendwie gerade auf dieses zentrale Problem, dass wir es mit hybriden Entitäten zu tun haben. Und das, sagen wir, die Rechtsrationalisierung, und da sprechen Sie ja genau zentral an, auch am Beispiel der Urteile, ja, da sieht man ja, wie die daran herumdoktern, sich auf diese veränderte, dann Rechtslage sich schwer tut einzustellen, sage ich mal jetzt so. Aber es ist ja ein Funktions- und ein Leistungserfordernung des Rechtssystems, dass Sie da irgendeine Antwort drauf finden. Und der andere Punkt ist der, was mir so durch den Kopf geschossen ist, betrifft den Individualismus. Ja, also gut, wir wollen jetzt nicht, also Funktion des subjektiven Rechts, klar, der Luhmann sagt, das ist die Einheitsformel, ja, das ist auch, und die Juristen betrachten ja auch immer alle Maurice, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, die subjektiven Rechte sind ja nicht subjektiv, ja, die müssen ja als objektive Rechte begründet werden, die stehen ja hier in der Verfassung, das sind subjektive Rechte, ganz irreführende, eine ganz irreführende Beschreibung, ja, sondern die sind ja auch als objektive Rechte zu deuten, als haben ja alle, die denen ich gesprochen habe, also sehr viele, haben mir das immer so gegenüber dargestellt und das ist ja auch erstmal prima vista plausibel. Das Problem ist das, glaube ich, wenn Sie sich an den Dürkheim, die Mitgliedschaftsbedingung hat sich verändert, nämlich die Referenz auf das Individuum, was das auch immer ist, wissen wir ja nicht letztlich. Ja? Die Referenz auf das Individuum ist ja selbst eine Mitgliedschaftsbedingung moderner Gesellschaften gewesen. Denken Sie, was der Dürkheim den Kult des Individuums nennt. Das heißt, es wird von uns erwartet und gefordert, immer mehr Individuum zu sein, uns immer mehr in unserer Individualität zu steigern. Das ist ja auch eine Mitgliedschaftsbedingung an der gesellschaftlichen Kommunikation. Das heißt, die das nicht tun, die werden nicht ernst genommen. Ja. Ja, die fallen dann auf ein niedriges Niveau herunter. Und gerade, glaube ich, in dieser Problem der Kollektivhaftung an diesen Provider, es ist eine andere Mitgliedschaftsbedingung, die dann auch irgendwie rechtlich normiert werden sollte. Ja, oder der funktionale Imperativ. Oder, ja. Ich denke, das könnte eine Strategie der Problemlösung, eine Strategie, nicht die Problemlösung, sondern eine Strategie der Problemlösung sein.
Ja, man stellt sich ja das, Entschuldigung, man stellt sich das subjektive Recht als traditionell als den Bereich auch vor, der das Reservoir, in dem das Individuum seine Freiheit ausüben kann, in dem es eben seine Klage führen kann oder auch nicht, auch seinen Anspruch fallen lassen kann, eben Freiheit, Ausdruck von Freiheit. Aber ich denke, das subjektive Recht ist wirklich nur noch als Werkzeug allenfalls denkbar, als ein Instrument.
Juristisches Werkzeug,
Als ein Instrument ist das aber, dann muss man jetzt natürlich denken, wie kriegen wir die Freiräume für den Menschen als Menschenwesen, wie kriegen wir die hergestellt? Und das geht eben nicht, indem wir jedem einzelnen Menschen Subjektivität, die subjektiven Rechte gewähren, die er dann auch selbst einzuklagen hat, für die er selbst zu sorgen hat, sondern das geht tatsächlich nur, indem man auch wirklich also das gehört auch dazu, klar, Privatautonomie bleibt und private und Selbstbestimmung, aber daneben bleiben eben die ganzen anderen Selbstbestimmungsmechanismen. Man muss dann wirklich auch gerade in der Zerfaserung, wenn Sie sagen, es ist kein Einheitsbericht mehr möglich, in der Vielfalt der Autonomieräume zu suchen. Und da gibt es dann vielleicht die Freiräume, die wir nicht weiter ermessen können, in denen individuelle Freiheit, ich benutze vielleicht zu Unrecht alte Sprache dafür, aber die Vorstellung, dass eben da können Menschen eben ihre Freiheit wirklich leben werden. Also das ist so die Vorstellung, die dahinter steht bei mir, wenn ich von Individuum noch versuche zu sprechen in dem Zusammenhang. Also die zwei Seitenform der Person, einerseits gesellschaftlich beteiligtes Subjekt, andererseits die andere Seite der Person, das ist eben das, was das Menschenwesen ausmacht, das menschliche Leben.
Ich würde natürlich immer sagen, ich meine,
über das werde ich mir
im humanischen Sinne da in der Umwelt, sozialer Systeme können wir uns ganz wohl fühlen und es betrifft das unsere eigene Souveränität eigentlich, ja, eigentlich Individualität, unsere eigene eigene Souveränität, die uns immer vor Augen schwebt, die auch darin besteht, daran, dass wir uns selbst töten können. Ja. Kann uns niemand verbieten. Ja. Wir können auch dafür nicht bestraft werden. Ja. Ja, die Selbsttötung ist eigentlich der Grenzbegriff unserer Freiheit. Ja. Und wie das der Camus einmal formuliert hat, ja, Leben oder Sterben, das ist die zentrale Frage, die zentrale Entscheidung, die wir hoffentlich nicht jeden Tag, aber vom Existenziellen her zu treffen.
Ja, Leben. Ja. Sie haben von Symbiose gesprochen zwischen den Systemen. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Also ich den Begriff, der war mir noch unbekannt. Also ich versuche es mit Vorstellungen, die auf andere Sinne vielleicht rekurrieren, auch mit Resonanz. Weil bei Symbiose habe ich das, ich weiß nicht, der Begriff, der schiebt so den Verdacht mit rein, dass da doch eine Form von Verbindung, von Auflösung der Autopoiesis drinstecken könnte, der operativen Geschlossenheit. Glauben Sie, dass da eine Vermittlung stattfinden kann, eine engere? Also ich hätte mir so empathische Normierungspraxen oder Resonanzen vor Augen als Vorstellung.
Ich muss Ihnen dazu sagen, dass ich die autopoetische Theorie Luhmanns, so wie er sie darstellt, nicht teile. Ich glaube auch, dass Sie in Bezug auf die Analyse der modernen großen Funktionssysteme nicht richtig ist. Aber, muss ich einschränken, meine Lesart oder meine Reinterpretation besteht da, es gibt einen Punkt, wo alle sozialen Systeme selbstreferenziell sind. Und das ist in ihrer Mitgliedschaftsselektion. Mhm. Die haben keine Resonanz in unserer Umwelt. Mhm. Und jedes soziale System hat immer in der Zeitdimension eine Mitgliedschaftsentscheidung, eine Mitgliedschaftsselektion durchzuführen, wobei das keine individuelle Entscheidung zu sein braucht. Also denken Sie zum Beispiel an segmentär differenzierte Gesellschaften, wo das über Verwandtschaftsregelungen, wer wen heiratet, wer nicht heiratet, festgelegt ist. Oder denken Sie an also die passionierte Liebe und die individuelle Liebes- und Heiratsentscheidung hat sich ja auch nicht global verbreitet. Ja, also wenn die Ehepartner durch die Eltern ausgesucht, wenn man so sagt, ausgesucht werden, ja, wie das heute im asiatischen Raum ja eigentlich üblich ist. Ja. Da ist es strukturell, ist die Entscheidung darauf strukturell vorgehen. So, in diesem Punkt sind natürlich die Systeme selbstreferenziell auch autoethisch. Das können Sie nicht externalisieren, das müssen Sie in der Zeit fortlaufend immer wieder abarbeiten. Und ich denke, von dort her hat man auch einen Schritt zur Rechtssoziologie oder zur Rechtstheorie, genau zu diesem ganz zentralen Problem, ja? Also der Grenzauflösung oder der Grenzrekonstruktion. Man kann natürlich in dieser Diskussion ein altes Problem gegenüber den Kritiker solcher Positionen im Spiel. Es gibt ja eine alte, auf den Weismann aus dem Wiener Kreis, ein Österreicher war das, ein altes Problem, nämlich das der porösen Begriffe. Ne? Da kann man sagen, ja, welcher empirische Begriff ist denn nicht vage? Alle sind vage. Ja? Ich meine, wo hört der Wald auf und wo fängt die Wiese an? Letztlich nehmen wir eine Grenzziehung vor. Ja. Ja. Aber wir generieren damit natürlich weder Wald noch Wiese. Ja. Also das könnte man so gegen diese ganze... Ja. Klar, das moderne Recht. Gut, was sind die Merkmale? Konsistenz, einheitliche Argumentation sind ja auch immer ein Verbund von Normensystemen. Mhm. Ja. Es soll ja nicht willkürlich entschieden werden. Ja.
Das.
Und was man sich immer klar machen muss, warum Recht als Kommunikation, wann tritt denn das Recht überhaupt, wird denn das überhaupt aktiviert? Ja, wenn die Beteiligten keine Problemlösung finden, also sie machen wir vom Strafrecht ab. Also Recht heißt immer eine Entscheidung für andere.
Ja, ja. Ja. Also tritt eigentlich erst als Konfliktlösungsinstanz in Kraft, wenn alle anderen unlösbare Konflikte vor Augen haben. Also Gesellschaftssysteme, die ihre Konflikte selbst lösen können, die kommen nicht vor das Recht. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch, das fängt natürlich dann gerade in dieser Technologiesituation, die Zweifel an der prominenten Rolle des Rechts wiederum. Es kommt nicht alles vor die Gerichte und es kommt immer weniger vor die Gerichte, was problematisch erscheint. Und man versucht das einzuholen, indem man eben zusätzliche Verbandsklageformen, Kollektivklageformen schafft. Aber die ungelösten Probleme nehmen dadurch nicht ab, die Konflikte bleiben und dann schicken sich natürlich andere Sozialsysteme an, ihre Konflikte in ihrer eigenen Rationalität abzuarbeiten.
In ihrer eigenen Regie.
Ja, und da.
Und mit ihren eigenen Autoritäten.
Ja, und dann ist natürlich fraglich, wie da der Kontakt, ob da noch ein Kontakt, Symbiose zum Recht stattfinden kann oder eine Resonanz oder wenn das Recht hier noch irgendwie eine indirekte Rolle spielen soll, wie das aussehen kann, das ist mir dann
das
schleierhaft.
Das natürlich so Ihr Kollege ja. Maul hören würde, sagen, oh Gott, ja, das
darf ja, das schneiden wir sein. Natürlich raus.
Ja, auf Gottes Willen, wo kommen wir denn dahin?
Ja, ja also die Fixierung auf die Gerichte ist vorläufig, so würde ich das eher sagen.
Ja, ja ich sehe das ja auch ähnlich wie Sie, dass da ein ganz großes Problem drin ist. Da ein ganz großes Problem besteht. Ja. Ich meine, die deutschen Rechtstheoretiker, ja, Legalisten, ja, da muss man natürlich sehen. Ja, also sagen, Gottes Willen, das ist rechts. Gott, Gott. Hat ja auch einen rationalen Kern.
Ja, ja, natürlich.
Es hat ja einen rationalen Kern darin, dass nicht willkürlich.
Ja, man muss ja auch Komplexität reduzieren. Das ist, ja, gehört ja. zum Geschäft. Ja, also ist notwendig.
Ihr Kollege, wahrscheinlich schon Eremitus Rüttgers, hat einen sehr schönen Artikel geschrieben.
Rückert,
ja, über Angemessenheit und sagt, ja, das Abwägung, ist ja selbst mit ins, also Kritik an diesen ganzen Angemessenheitsideologen Frankfurter Herkunft. Und er hat gesagt, hat zwei Argumente. A, ist es selbst integriert in das Rechtssystem. Und das Zweite, wo ja dann auch ein Körnchen Wahrheit ist, ja, es kann ja nicht alles angemessen sein. Es kann ja keine Supernorm sein. Ja, würde ja willkürlich entschieden.
Ja.
Das ist dann auch nicht akzeptabel.
Ja. Gut, anderer Frankfurter Kollege, jetzt nicht mehr, Fischer Lescano, hat Kritik der praktischen Konkordanz schon früher verfasst. Da geht es im Prinzip aber um ein ähnliches Phänomen, die praktische Konkordanz, der Versuch, alle Grundrechte in eine optimale Verwirklichung zu bringen, eine optimale Verwirklichungssituation, das entspricht ja so ungefähr dem Abwägungsgedanken. Man versucht, alle Interessen, alle Bestandteile, alle Rechte möglichst zur optimalen Entfaltung zu bringen und jedes Recht ist im Lichte des anderen auszulegen. Und das hat er auch eben mit beachtlichen Argumenten dann angegriffen.
Ja, ja.
Aber praktiziertes, gelebtes Recht.
Ja. Soll aber nicht willkürlich sein.
Nicht willkürlich.
Das ist richtig. Ich meine, der alte Hegel bringt ja diesbezüglich ja so ein Argument, dass er sagt, naja gut, willkürliches Recht, ja gut, dann ist das halt auch, dann ist das Recht. Hm. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht eine Sophistikation. Ja.
Wenn wir jetzt gerade wieder zum gelebten Recht zurückgehen, da wollte ich eigentlich nochmal auf die unterschiedlichen Zeitstufen, die vorhin schon zur Sprache kamen, naja, so angeschnitten wenigstens zu sprechen kommen. Also, dass hier gewissermaßen der Turnover, wenn wir es mal Englisch bezeichnen wollen, der jeweiligen Systeme oder Gesellschaftsprozesse oder wie man das auch abscheiden möchte, unterschiedlich ist. Die Wissenschaft sagt man, eine wissenschaftliche Aussage veraltet in 10 Jahren. Mir will sich der Eindruck anstellen, dass es bei rechtlichen Aussagen ein bisschen länger dauern würde. Politisch naja gut, wir wissen ja, wie viel ein Parlament in 4 Jahren erledigt, regelrechte Herkulesarbeit. Und das Digitale, das Technologische ist eben extrem schnell in was war es, 5 Jahre, 2 Jahre? 2 Jahre, denke ich, soll immer eine Verdoppelung der Rechenkapazität oder eine Verdoppelung der Speicherkapazität stattfinden. Naja gut, Leute reden jetzt in meinem Computerumfeld ständig über 16 Megabyte RAM DDR4 statt 8 Megabyte RAM DDR3. Also das 8 Megabyte DDR3 ist auch nur ein paar Jahre alt, war noch recht aktuell, als ich den Computer gekauft hatte, das kann stimmen. Insofern ist das eigentlich das fundamentalere Problem des Umgangs mit der Technik vielleicht, dass man ganz einfach so langfristig wie man müsste, um weitgehend wirksame Rechte oder weitgehend wirksame soziale Herangehensweisen zu schaffen, schwer agieren kann, weil es sich bis dahin ja schon wieder verändert. Mhm.
Ja, man ist wahrscheinlich viel mehr gezwungen, tatsächlich dann, ja, Thomas Hören, ich hatte ihn ja vorhin zitiert, nennt das Delegation, das muss ja nicht pejorativ bedeuten, das Recht muss Wege finden, steuern kann es sowieso nichts im Internet und regulieren, Wege finden, zumindest Impulse zu setzen, so würde ich es nennen, dass im Internetraum sich so etwas wie eine Jurisdiktion entwickelt und die wird eben dann nicht durch institutionelle eingerichtete Gerichte betreut werden können, das ist ganz klar. Das sind so Mechanismen, wie wir sie jetzt bei Google beobachtet haben. Es ist natürlich durch ein Gerichtsurteil, das Recht auf Nicht-Vergessen-Werden, ist natürlich durch ein Gerichtsurteil irgendwie dann zu einer, ja, Durchsetzung kann man gar nicht sagen. Es ist ein Anreiz gesetzt worden, dass Google, das war auch ein Stück weit an Bewegung des Google-Konzerns, zu sagen, wir richten jetzt ein Verfahren, eine Prozedur rein, das ging ja auch in Absprachen, in eine Prozedur ein, die es ermöglicht, dass Persönlichkeitsrechte zumindest besser als bisher, was Verwendung von Quellen, Vorschaubildern und so weiter angeht, dass die Berücksichtigung finden und dass also gewisse kompromittierende Bilder auch mal entfernt werden können beispielsweise. Da sieht man schon so eine Entwicklung, das hat kein Gericht verfügen können, du Google musst jetzt die und die und die Bilder, das ist ja auch gar nicht möglich irgendwie, man kann ja gar keinen Titel darauf erwerben, keine Urteilsformel entwerfen, die das berücksichtigt, bestimmte Bilder rauswerfen und dann kommt im nächsten Moment schon wieder das nächste Bild rein, sondern das müssen die Akteure des Internet müssen diese rechtlichen Probleme irgendwann selbst bewältigen. Natürlich muss das Recht im Hintergrund stehen und immer wieder Impulse setzen können, muss sich in diese Position wenigstens bringen können, aber die Recht findet das eigentliche Recht, wirklich der Großteil der rechtlichen Regulierung und Normierung, das findet dann aus dem Internet selbst heraus statt. Code is law.
Hätten Sie das mit dem primären Rechtssystem zum Beispiel hier? Ja. Ja, das wäre ein primäres Rechtssystem.
Ja, ja.
Und ja? Also das mit der Zeitdimension mal zu Ihrem, das mit der Zeitdimension halte ich ja auch für ganz wichtig. Mhm.
Und aber diese Geschwindigkeit können dann natürlich das Internet selbst aus sich heraus gewinnen.
Und die Juristen trocken das ja ein bisschen zur Seite.
Ja.
Zeitdimension ist nicht so wichtig, ja, das muss ja alles zeitübergreifend denken, müssen ja die Erwartungen projizieren können in der Zeit. Ja.
Zeitübergreifender Bedeutungsverlust, ja,
ist
ja,
das dann. ja. Aber es ist, ja, denke ich, halt ein ganz zentrales Problem, ja, gerade dann auf das, was ich jetzt angesprochen habe, ja, also Relevanz primärer Rechtssysteme. Und wie ist Ihre Beziehung zu den sekundären Rechtssystemen? Ja, wie ist das gestaltet? Ja, also was ist da für ein rechtlicher Hintergrund vorhanden? Immer unter der Voraussetzung, jetzt nicht, also nicht eine Prämisse meines Arguments, unter der Voraussetzung, dass nicht alles willkürlich. Kadi-Justiz, ja, sagt der Kadi, sagt, aha, das sehe ich Ihnen von der Nase an, und dass Sie geklaut haben, ja. Das soll ja nicht sein. Herr König, Sie nochmal.
Thema primäre Rechtssysteme oder vielleicht einvernehmliche Regelung auch, da beobachte ich schon seit einer ganzen Weile im Bezug auf Urheberrechtsverletzungen, die im Internet vor allem mit künstlerischen Dingen ja praktisch omnipräsent sind, dass es so eine gewisse Art von, sagen wir mal, selbst Justiz kann man es eigentlich nicht nennen, aber sagen wir mal, Selbstüberwachung der Communities gibt, die solche Kunst verfolgen, dass auch immer wieder der Künstler dann darauf aufmerksam gemacht wird, dass da und dort etwas von seiner Kunst ohne ausreichende Zitatsnennung aufgetaucht ist. Mhm. Also, dass ich da gewissermaßen, ja, wie gesagt, aus dem Internet selbst Mechanismen entwickeln, die zumindest solche Dinge ansatzweise sicherstellen. Oder für Computerspiele, was ja auch so ein Feld ist, wo Urheberrechtsverletzungen sehr häufig auftreten, nicht zuletzt wegen des hohen Preises solcher Spiele, ist es inzwischen eigentlich tatsächlich verpönt, Spiele zu klauen und dann nicht zumindest später, nachdem man sichergestellt hat, dass ja, das ist kein aufgeblasenes aufgeblasenes Werbemonstrum, ohne ich einen künstlerischen Wert, man sich die dann doch halt kaufe, beispielsweise auf so einer anderen Internetfirma Steam.
Ja. Ja, das sind natürlich schon deutliche Ansätze und man kennt ja auch so die bisweilen auftauchenden Initiativen, also Protestgruppen, Spieler-Communities, die sich auch gegen, ja, es sind auch so Fälle, die mir bekannt geworden sind, die sich gegen bestimmte AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen, die Datenschutzrechte zumindest nach deutscher Vorstellung sehr stark beeinträchtigen, dass die sich als Communities dagegen auflehnen und gewissen. Das ist aber dann eher wahrscheinlich so ein Politikprozess noch in dem Stadium. Also versuchen machtvoll einen Gegenpart zu den Unternehmen zu, die als Spieler-Community auftreten, als kollektive Akteure, so eine paritätische Möglichkeit. Nur die Frage ist halt, ab welchem Punkt wird das justiziabel oder wird das irgendwann justiziabel? Bis jetzt sind das noch Machtprozesse, die sich dann austauschen, wenn die Spieler lang genug protestieren. Und das Unternehmen, den Hersteller, den Spielehersteller schlecht machen und andere Spieler von Käufen abhalten, kann das genug Druck ausüben oder kann das Unternehmen irgendwann seine Strategie ändern, weil es in Zukunft auch seine Kunden zufrieden halten möchte. Also das sind ja noch wirtschaftliche, politische Entscheidungen, aber kann man diese Prozesse irgendwie rechtlich auch wieder operabel machen? Das ist halt die nächste Frage, die sich anschließt und da gibt es im Moment noch nicht so viel, das sind Ansätze, aber... Und ja, ich habe vorhin bezeichnenderweise vom Recht auf Nicht-Vergessen-Werden, glaube ich, gesprochen. Ja. Ich das Nicht-Vergessen, das ist natürlich ein freudscher Versprecher, weil es ist natürlich beim Nicht-Vergessen-Werden im Endeffekt geblieben. Aber das nur am Rande.
Ja, Herr Gruber, ich danke Ihnen noch vielmals herzlich für, dass Sie bei uns zu Gast waren. Und ich hoffe... Sie sind bei unserem nächsten transdisziplinären Gespräch auch wieder dabei.
Sehr gerne.
Ja, als Schlusswort, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, die uns weiter beschäftigen wird. Was ist die Funktion, die Leistung des Rechts in der gesellschaftlichen Kommunikation? Heute auch in einer breiteren Perspektive, ja. Japan und auch China auf dem Ist-Stand haben wir ja eigentlich primäre Rechtssysteme, Dominanz primärer Rechtssysteme. Und was heißt das eigentlich auch für unser Selbstverständnis und für unsere Erwartungs? Unsere Erwartungsprojektionen. Für Ihre geheime Sympathie für einen posthumanistischen Humanismus vielleicht zum Schluss.
Ja, der Humanismus.
Ja, vielleicht spricht dafür. Man kann eigentlich nur mit anderen umgehen, wenn man mit sich selbst ganz gut umgehen kann. Ja? In diesem Sinne, kommen Sie mir gut nach Hause. Ja?